herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verkehrsfunks der Mobility Allstars mit Tobias Pusch. Hallo Tobias.
Moin moin aus Buchholz.
Und Daniel Beutler. Und ja, wir freuen uns sehr. Das ist der zweite Teil einer kleinen Miniserie, die wir das letzte Mal gestartet haben. Und da gucken wir uns die Wahlprogramme der 6 im Bundestag vertretenen Parteien ein und wahrscheinlich auch in Zukunft zu findenden Parteien. Und gucken uns die Wahlprogramme natürlich unter dem Gesichtspunkt der Mobilität an und der Verkehrswende. Und da haben wir uns das letzte Mal die größte Oppositionspartei, die AfD, angeschaut und die Freie Demokratische Partei, die FDP. Ja, und heute gucken wir uns die beiden anderen Oppositionsparteien an, nämlich die Linke und die Grünen. Wobei ja vor allem die Grünen wahrscheinlich im Bundestag vertreten werden das nächste Mal. Schauen wir mal.
In der Bundesregierung vor allem auch, ne?
Ja, im Bundestag auf jeden Fall, aber auch in der Bundesregierung. Gewagte das wollte These. Ich gesagt haben, genau.
Knacken die Grünen diesmal die 5%-Hürde?
Ich glaube, so viele Lebensläufe kann man gar nicht mehr fälschen, dass das nicht der Fall ist.
Ja, genau. Alternativ, so hoch kann der Spritpreis gar nicht sein. Fangen wir an mit den Linken, oder wie?
Ja, machen wir, ne? Finde ich gut.
Haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Die Linken, die haben uns irgendwie überrascht.
Ne? Die haben uns sehr überrascht, auf jeden Fall, ja. Warum haben sie dich überrascht?
Überrascht haben sie mich an dem Punkt, dass sie doch sehr differenziert und detailliert Lösungen aufzeigen und Lösungswege aufzeigen. Viele bleiben ja im Wagen, so nach dem Motto, alles soll besser werden. Ja, toll, Wahlprogramm halt. Die Linken machen Vorschläge. Was ich besonders finde, aber was mich nicht überrascht hat, ist, dass da teilweise auch so ein bisschen ja Genie und Wahnsinn dicht beieinander liegen, teilweise auch offene Agitation, würde ich sagen, wo ich denke, naja, ist ja keine Wahlkampfveranstaltung, wo man am Mikro steht, sondern das soll ja alles nur das Konzept darlegen. Und dafür, also es ist teilweise doch auch durchaus emotional geraten, finde ich. Aber ist ein gutes Ding und können wir prima drüber reden, finde ich.
Ja. Und du? Auf jeden Fall. Ja, also zum einen ist es einfach der Umfang und der Grad der Details. Ne, das fand ich schon richtig gut. Also hier sind wirklich konkrete Vorschläge. Da steht sogar immer, was das kosten soll, ne, was natürlich gut ist. Da steht dann noch nicht, wie das finanziert werden soll, aber immerhin mal eine Hausnummer, was ich echt immer gut finde. Ansonsten, was du ja auch das letzte Mal schon angemahnt hast, ist sehr viel Polemie auch drin, ne? Mobilitätsrevolution. Auf der anderen Seite muss man mal ganz klar sagen, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Mobilitätswende, weil wenn wir da nicht eine Revolution wagen, ne, dann passiert da auch nichts. Also von daher, das finde ich ganz interessant. Ansonsten habe ich sehr korrekt gegendert übrigens auch in dem Wahlprogramm, was interessant ist. Und dann gab es eine Sache, vielleicht fangen wir damit mal an, weil das verbindet gleich zwei unserer Mobilitätsträger. Es gibt eine Geschichte, da bin ich fast hinübergefallen.
Ich habe dann
lange drüber nachgedacht und finde das echt interessant. Wir fordern einen Mobilitätskonzern, den Deutsche Bahn Lufthansa-Konzern. Einen sanften Wandel von Kurzstreckenflügen zu Hochgeschwindigkeitszügen bekommen wir hin, wenn wir beide verknüpfen. Das ist schon sehr interessant, ne? Ich meine, man kann dagegen sagen, was man will, aber letztendlich, wenn man sagt, man hat eine P&L, also ein Profit-Loss-Statement, das am Ende sich die gesamtwirtschaftliche Leistung beider zusammen anguckt, dann kann das durchaus funktionieren, ne?
Genau, ist mal ein Gedanke, den man so noch nicht gehört hat. Ich schieb da nochmal die Polemik hinterher, die da einen Satz später steht. Das ist bei den Summen öffentlicher Gelder, die gerade in diese beiden Unternehmen gesteckt werden, von denen eins ohnehin bereits zu 100% im Staatsbesitz ist, sehr gut möglich. Also haben sie auch nochmal kurz etwas hämisch das auch nochmal dargelegt. Aber spannendes Thema. Also warum nicht? Also wie gesagt, die Lufthansa ist ja gefühlt auch verstaatlicht jetzt durch Corona. Und wenn man sagt, man bündelt das Thema Mobilität, ja sicher. Das ist ja an sich das, wovon wir auch sprechen, oder? Dass viele Mobilitätsanbieter wirklich Berechtigung haben. Es kommt halt nur darauf an, sich das Ding so ein bisschen aufzuteilen.
Na, es spricht natürlich gegen alle Maxime der freien Marktwirtschaft, ne? Also zum einen, dass du zwei, also erstmal musst du den Konzern ja verstaatlichen, ne?
Ja.
Deutsche Bahn müsste man dann genau einfach wieder staatlich führen. Die ist ja offiziell heute geführt wie eine Aktiengesellschaft durch den geplanten Börsengang 2008, 2009. Aber ansonsten ist die Idee eigentlich nicht schlecht, dass man sich eher anguckt, was braucht denn die Gesellschaft, ne? Das heißt, so ein bisschen diese Idee, was muss man anbieten? Und dass man dann darum herum strickt und nicht guckt, was bietet denn der Markt und wie, keine Ahnung, stellt sich der Markt ein an irgendeiner Stelle.
Ja, genau. Ja, sehr, sehr interessante, also jedenfalls mal eine spannende These und auch was ein diskutabler Punkt auf jeden Fall, ja.
Ja.
Muss man auch die ganzen Aktionäre irgendwie enteignen. Naja.
Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich nicht besonders realistisch. Aber ich finde auch, es ist ja, wenn man sowas Extremes fordert, ne, selbst wenn man sich dann so ein bisschen in die Richtung bewegt, dann ist es ja trotzdem interessant, weil der Punkt, der dahinter steckt, zu sagen, man muss auf der Kurzstrecke nicht fliegen, der ist ja richtig, ne? Und ja. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, daran zu gehen. Aber wenn man irgendwie wie die Programme, die wir das letzte Mal besprochen haben, sagt, wir schaffen alle Steuern ab und jeder soll so viel fliegen dürfen, wie er will, dann wird das Problem jedenfalls nicht gelöst. Ne? Also von daher, das ist schon ein interessanter Ansatz.
Ja. Ist mal ein Ansatz, ne? Finde ich auch. Fand ich ganz, ganz interessant. Zur Lufthansa schreiben sie übrigens auch ziemlich am Anfang auf Seite 60 noch, doch statt in klimafreundliche Mobilität für alle zu investieren, wurde die Lufthansa mit Milliarden gerettet, ohne Beschäftigungssicherung für die Beschäftigten.
Ja, stimmt, also, absolut.
Aber auch diesen Seitenhieb konnten sie sich dann nicht verkneifen. Man merkt, sie sind nicht der größte Freund des Luftverkehrs. Dann steht da auch, wir treten für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ein. Das ist ja auch eine Sache, die Airlines, so viel ich weiß, hassen.
Also Airlines, hier steht ja auch noch, wir wollen ein Verbot von Flügen auf Destinationen mit dem Zug in bis zu 5 Stunden erreichbar sind und die nicht weiter als 500 Kilometer entfernt sind.
Ja, wobei das finde ich ja fast noch, also da 5 Stunden ist schon knackig, 500 Kilometer hingegen kann ich schon verstehen.
Ja.
Das finde ich jetzt so mittelrevolutionär. Also Frankreich hat ja mit etwas anderen Parametern eine ähnliche Policy jetzt eingeführt.
Ja, ne? Genau, 3 Stunden. Ne? Also es gibt ja so diese 3,5-Stunden-Grenze, die psychologisch ziemlich wichtig ist mit dem Zugfahren, weil dann lohnt sich das dann irgendwann doch. Aber was ich ganz interessant finde, hier werden immer auch soziale Themen angeführt.
Ja.
Ne? Das ist ganz interessant. Also sozialen und ökologischen Dumpingwettbewerb im Luftverkehr wollen wir unterbinden.
Ja. Das fand ich auch spannend. Ökologisches Dumping habe ich auch nirgends anders gelesen. So ist ein ganz guter Punkt, ne? Weil bei Dumping, ehrlich gesagt, ich denke immer nur an Löhne, vielleicht auch an Qualität.
Ja.
Aber zu sagen, Ökologie ist ein zentraler Faktor, ist natürlich völlig richtig erkannt in meinen Augen.
Ja, vor allem, wir kommen wieder zu dem Punkt, den du ja das letzte Mal ansprachst mit der korrekten Bepreisung. Ne?
Ja.
Was ist eigentlich der richtige Preis eines Fluges oder eines Zuges oder eines Autos?
Hm.
Und das ist eigentlich genau der richtige Ansatz, ja.
Wollen wir jetzt mal so ein bisschen von vorn nach hinten durchgehen?
Willst du das strukturieren etwa? Das passt doch gar nicht zu uns.
Klar. Nee, das stimmt. Also Mobilität für alle mit weniger Verkehr steht hier.
Ja.
Und erste Forderung, wenn man jetzt chronologisch durchgeht, Nulltarif im ÖPNV.
Ja.
Oh, Daniel, da bist du ja ein großer Freund von, wie ich weiß. Nein, bist du nicht. Denn du sagst, dass öffentlicher Verkehr auch was kosten muss, oder?
Ich sehe das ein bisschen, nee, so habe ich das nicht gesagt. Ich sage, öffentlicher Verkehr grundsätzlich muss was kosten, weil man muss sich mal angucken, es gibt ja 3 Formen von öffentlichem Verkehr. Es gibt den, ich sag mal, den Stadtverkehr, ne? Also das, was irgendwie im Hamburger Verkehrsverbund passiert. Da bin ich völlig dafür, dass man das kostenlos macht, weil alles andere ist einfach nur Aufwand und ich glaube, irgendwie die ganzen Automaten zu leeren und hast du nicht gesehen. Das Problem ist dann, da fallen dann Arbeitsplätze weg, das muss man halt entschädigen.
Ja.
Dann gibt es den regionalen Verkehr. Da bin ich so ein bisschen in den beiden Welten, weil es gibt auch regionale Verkehre oder zwischen den beiden, weil es gibt auch regionale Verkehre, die irgendwie 300 Kilometer lang sind. Es gibt ja sogar einen Regionalzug Hamburg-Berlin, den kannst du nicht kostenlos anbieten, weil dann machst du auch den Fernverkehr kaputt. Und dann gibt es den Fernverkehr. Ja, und der Fernverkehr, der muss was kosten, weil ich finde nach wie vor, es gibt kein Recht auf irgendwie unbegrenzte Reisen, ja, und das muss muss vernünftig bepreist werden. Deshalb, wenn es hier darum geht, das steht ja hier nicht so ganz klar, ne? Hier steht öffentliches Mobilitätsangebot im Prinzip.
Ja.
Wenn das so allgemein gehalten ist, dann glaube ich nicht, dass das realistisch ist und führt auch nicht dazu, dass wir insgesamt weniger, im Prinzip weniger irgendwie reisen sollen oder uns weniger bewegen sollen, was das Thema Mobilität angeht. Wenn es aber darum geht, dass wir hier über den ÖPNV für eine Stadt sprechen zum Beispiel, dann wäre ich da komplett für.
Okay. Was auch ganz spannend ist, so ein bisschen in die, also gleiches Thema. Wir treten für kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen ein, der Vorrang eigenwirtschaftlicher Betriebe muss abgeschafft werden. Statt Profite für Uber und Co. wollen wir neue Mobilitätsangebote ausschließlich unter kommunaler Hoheit. Das ist natürlich krass, ne? Also das ist ja, ja im Grunde genommen, wie soll man sagen, so eine Art Bollwerk gegen Innovation.
Ja, beziehungsweise der Glaube, dass der Staat sowas geregelt kriegt, ne? Ja. Also ich führe da nochmal mein Beispiel aus Paris an. Also in Paris hast du ab 21 Uhr kein Taxi mehr bekommen. Die U-Bahn fuhren ab 23 Uhr nicht und ich bin eigentlich jede Nacht durch die ganze Stadt gelaufen, ne? Weil anders kamst du nicht nach Hause. Und dann kam Uber und hat das revolutioniert. Und dann auf einmal fuhren die U-Bahn nachts und dann auf einmal haben die Taxis dich wieder mitgenommen und dich nicht wie den letzten Dreck behandelt. Also ist jetzt ein bisschen pauschal, ne? Aber es war tatsächlich eine absolute Katastrophe. Und das heißt, hier wird ja gesagt, man schafft das alles ab und trotzdem glaubt man, dass der Staat es hinbekommt, ein Mobilitätsangebot zu schaffen, das auf diesem qualitativen Niveau ist, das die Leute brauchen. Und das glaube ich einfach nicht.
Das fällt mir auch schwer. Also es wäre schön, wenn es so wäre, aber da erlebe ich die entsprechenden Stellen jetzt nicht so dynamisch, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ja, und letztendlich der Staat, also A ist ja kein Experte, ne? Also das sehen wir ja auch
muss in auch den meisten
Programmen. Genau, muss er auch nicht sein. Aber letztendlich ist der Staat dann auch das Monopol. Und wenn du ein Monopol hast, dann wirst du nun mal behäbig.
Ja. Genau, immer problematisch, ne? Sowas in solche Hände zu legen und zu sagen, hier, wir machen das selbst, dann muss es wirklich schon extrem gut beherrscht werden.
Genau. Der andere Punkt dahinter, den finde ich aber ganz gut, dass man sagt, die ganze Politik der Deutschen Bahn vor allem muss dem Gemeinwohl ausgerichtet sein, ne? Bin ich völlig bei denen. Ja. Nicht an Bilanzgewinnen. Übrigens, die Bahn macht jedes Jahr Verlust, ne? Also, es macht auch eigentlich, ist es linke Tasche, rechte Tasche. Also, das sehe ich völlig genauso. Und auch bei der Lufthansa, ne? Also, ich habe es ja irgendwann schon mal gesagt, ist es eigentlich ein Skandal, dass irgendwie der Staat da Geld reinsteckt und irgendwie nicht erwartet, dass es da eine Gegenleistung gibt. Ne? Also im Prinzip ist es so, hier nimmer und dann machst du damit, was du willst, zahlst du zurück oder auch nicht, ist alles nicht so wild. Sondern in Frankreich lief das zum Beispiel so, da haben die sich ins Eigenkapital eingekauft bei Air France. Ja. Also die Air France hat auch Zuschüsse bekommen und jetzt sagen die ganz klar, ja, wir sind die Anteilseigner und das und das und das macht ihr nicht. Unter anderem, ihr fliegt auch keine Inlandstrecken mehr, die halt bis 3 Stunden mit dem Zug angeboten werden können. Ja. Und das hat der Staat hier halt völlig verschlafen. Zeigt aber nochmal, ne, wenn der Staat sowas macht, reguliert, dann kommt da halt leider manchmal nicht so viel bei raus. Und dementsprechend ist diese Forderung so ein bisschen ambivalent. Ne? Also es passt nicht so ganz zusammen. Aber vielleicht glauben die Linken ja, dass sie das hinbekämen.
Ja, kann sein. Also in Bezug auf die Bahn ist ja mal daran ganz spannend, dass dieser Konflikt aufgelöst wird oder aufgelöst werden würde von den Linken. Ne? Also was soll ich sein? Mache ich Daseinsvorsorge oder bin ich profitorientiert? Und die sagen, nee, Profit muss jetzt nicht machen. Das wäre ja auf eine gewisse Weise eine Erlösung für diesen Konzern. Was ich mir noch angemerkt habe, ist hier, weil ich es auch so schön konkret fand, so der Punkt Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum, das lesen wir so auch in anderen Programmen, aber die sagen dann Anbindung zum nächsten städtischen Zentrum mindestens im Stundentakt von 6 bis 22 Uhr. Ja. Und das finde ich schon sehr konkret und sehr praktisch, weil sonst, ich habe mir das woanders auch mal rangeschrieben, da steht dann so, ja, es muss eine Anbindung geben, aber hallo, welcher Takt, in welchem Zeitraum? Ja. Das ist ja essentiell, so nach dem Motto, einmal am Tag um 4 Uhr morgens. Ne? Nee. So, also das muss schon wirklich konkret sein und das machen die. Was ich witzig fand noch, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, ein bisschen später auf Seite 61 steht was zum Thema Radschnellwege und zwar mit grüner Welle. Grüne Welle auf Radschnellwegen, finde ich interessant. Muss man sich mal überlegen, was ist denn so, bei welcher Geschwindigkeit denn grüne Welle? Also wenn ich das mache, dann vielleicht eher 10 km/h, wenn das fitte Leute machen, muss es eher 20 km/h sein. Also
bald haben ja alle E-Bikes, dann sind es 30, ja, das passt.
Genau, wie funktioniert das, habe ich mich gefragt. Aber
die Idee ist ja trotzdem gut, ne? Wenn du dir mal anguckst, woher das kommt, diese grüne Welle, die wurde ja irgendwann auch mal für Busse, in Hamburg zum Beispiel, weiß ich das, da gibt es diese Busstreifen, ne? Und wenn der Bus eine gewisse Geschwindigkeit fährt mit den entsprechenden Halten dazwischen, dann hat er eine grüne Welle. Beziehungsweise er kann sogar die Ampel anfunken und kriegt dann eine grüne Welle. Und das ist natürlich eigentlich nur dieser Ansatz zu sagen, der Fahrradfahrer hat Priorität. Und das finde ich
genau, das, ich glaube, das wollten sie damit sagen, Vorrang für den Radverkehr. Und das ist natürlich auch super schlau.
Absolut.
Das muss so sein. Ja.
Genau. Ansonsten, vielleicht machen wir da mal weiter, ne? Also so E-Mobilität verbinden sie natürlich auch mit keine Rückkehr zur Atomkraft, was ich ganz interessant fand. Also die sagen ganz klar, muss erneuerbare Energien, über erneuerbare Energien
laufen.
Und dann sagen sie ganz klar, und das finde ich super, der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis spätestens 2030 ist nicht nur klimapolitisch alternativlos, sondern schafft auch Planungssicherheit für die Beschäftigten und für Investitionen in die Zukunft. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Aussage, völlig richtig, weil nur wenn man das jetzt schon, dieses Hin und Her, ne, das ist eigentlich das Schlimmste, ne? Das war 2050, dann war es 40, jetzt ist 30. Ich meine, wir reden hier von in 8 Jahren, ne? Das ist jetzt oder 9 Jahren, das ist jetzt nicht irgendwie weit weg. Und wenn man das jetzt nicht ganz klar sagt, dass es so und so kommen wird und irgendwie eine Planungssicherheit darum besteht, dann ist das
sehr wirtschaftsfreundlich, muss man mal sagen.
Absolut, absolut. Hm. Und ich meine, Deutschland war ja eigentlich mal ein Vorreiter, ne, was grüne Energien anging und haben es irgendwie wieder rückgängig gemacht, ne. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, bei den Linken ganz klar, die waren noch nie in der Bundesregierung und man weiß nicht, wie es wäre, wenn sie da drin wären. Dann haben sie natürlich auch andere Restriktionen, ne, andere Handlungsstränge, die sie ziehen müssen und es ist immer ein bisschen leicht, sowas zu fordern. Aber trotzdem, ne, Tobias, was wir vorhin gesagt haben, ich hoffe, das haben wir gerade belegt für unsere Hörer. Sehr, sehr konkret, sehr gut durchdacht, finde ich. Und ziemlich stringent auch, ne?
Ja. Die Bahn hatten wir jetzt teilweise noch gar nicht so, ne, zum Beispiel, dass die wollen, dass dass mehr Strecken elektrifiziert werden sollen. Finde ich auch schon mal ganz schlau, ne? Also auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Was ich nicht verstanden habe, vielleicht weißt du da mehr zu, vielleicht ist das ja auch ein stehender Begriff, die Linken wollen eine demokratische Bürgerbahn. Was ist das? Da setzt man sich rein und stimmt ab, wo man hinfahren will? Oder was ist eine demokratische Bürgerbahn?
Tja, nee, das kann ich dir auch nicht so sagen. Ich glaube, letztendlich geht es darum, dass sie einen Auftrag hat, die sich an dem Gemeinwohl orientieren soll. Ne? Das, was die irgendwo schon mal vorsagen.
Aber ist die Bahn denn jetzt undemokratisch? Und was müsste passieren? Oder wie wäre sie, wenn sie demokratisch wäre? Das ist eine Sache, da müssen wir mit den Linken vielleicht telefonieren.
Naja, heute, also ich würde es mal so interpretieren, heute ist sie demokratisch dem Aktionär gegenüber. Außer, dass der Aktionär halt eigentlich der Staat ist. Und der Staat weiß ja nicht, was er will mit der Bahn. Ne? Und deshalb ist die Bahn eigentlich demokratisch sich selbst gegenüber. Also die Bahn, und wenn wir die Bahn sagen, dann meinen wir die Deutsche Bahn, die wollte ja mal das größte Verkehrsunternehmen der Welt werden, ne? Und das ist noch nicht lange her, wir sagen ja, wir reden hier von vor 10 Jahren. Dann hieß es, ihr müsst jetzt Schiene in Deutschland machen, jetzt geht es viel auch um Schienen, Güterverkehr, was ja auch gut ist, aber so der richtige Auftrag, was ist eigentlich der Auftrag der Deutschen Bahn, das kann dir heute tatsächlich niemand beantworten und leider am allerwenigsten der Bundesverkehrsminister, und der ist ja eigentlich der Aktionär, ne? Der besitzt diese eine Aktie.
Diese eine Aktie hat er.
Genau, die hat er immer in der Tasche, aber er weiß eigentlich nicht, was er damit machen will. Und deshalb dieses demokratisch Bürger finde ich gar nicht schlecht, dass man sagt, wem gehört die Bahn? Ne? Und das stimmt ja auch, wir zahlen das alle mit unseren Steuergeldern. Die gehört eigentlich uns allen. Ne? Ein bisschen das, was wir auch mit der Lufthansa schon mal diskutiert haben. Also, dass jeder von uns, du hast, glaube ich, gesagt, 1,5 Aktien hat oder sowas.
Naja.
Und wenn man sich das überlegt, was braucht der Bürger in Deutschland? Der braucht einen vernünftigen Takt. Ja, der will irgendwie angeschlossen sein und der will, dass das Ding nicht zu viel kostet. So, und wenn man das daran ausrichtet, dann müsste man die Preise senken, müsste man wahrscheinlich Trassengebühren senken, müsste man eine gute Qualität, einen guten Takt, ausreichende Kapazität.
Quadratur des Kreises bitte einmal.
Ja, genau. Aber von daher, es ist nicht, das hast du recht, das ist das Einzige, was nicht vernünftig erklärt ist. Vielleicht in der Linken ist das vielleicht ein Begriff, den man kennt. Das ist aber das, was ich darunter verstehen würde. Was hier interessant ist, die sagen natürlich auch irgendwo, dass alles, was irgendwo mal, ich finde gerade die Stelle nicht, aber dass alles, was mal irgendwo abgestoßen wurde oder ausgegliedert wurde, ne, ich sag mal, integriert. Fernverkehr, genau, dass das alles wieder reintegriert wird. Und das heißt, die sagen natürlich auch ganz klar keine Trennung von Netz und Betrieb.
Ja.
Brauchst du aber auch nicht, wenn es keinen Wettbewerb gibt. Sorry.
Dann, genau, aber dann wiederum frage ich dich jetzt mal, was soll denn der, also ich verstehe dann diesen Punkt nicht mit, wir fordern die Halbierung der Trassenpreise für den Personenverkehr, damit der Verkehr auf die Schiene kommt. Ich meine, wenn das eh alles eine Soße ist, das heißt dann ja nur was irgendwie höher, de facto höherer staatlicher Zuschuss, oder?
Würde ich auch so verstehen, ja. Okay, na, und im Güterverkehr ist natürlich trotzdem Wettbewerb, ne? Also du hast ja auch internationalen Wettbewerb. Okay. Das ist ja noch ein bisschen anders. Das ist ja da nicht Deutschland. Also Güterverkehr
aber hat
ja
noch nie für den Personenverkehr. Ach nee, auch für den Personenverkehr.
Genau, jedenfalls auch so habe ich das verstanden, dass sie das halt auch für den Güterverkehr meinen.
Na gut. Ja, und sonst Sozialbahncard, das gab es ja früher schon, so 50%, ne? Früher gab es auch diesen Kanickelschein oder Viehschein oder wie der hieß, ne? Für kinderreiche Familien. So ab 3 Kinder gab es für Umme 50% Rabatt.
So, politisch nicht korrekt.
Das war nicht der offizielle Name. Okay. Da kommt man im Reisebüro beantragen und dann Das war ein richtig schönes Papierdokument.
Ja, das habe ich noch nie gehört. Sehr interessant.
Ich komme ja aus einer mit 3 Kindern kinderreichen Familie und deswegen durften wir da 50% fahren. Und das wollen sie wieder. Sie nennen es halt Sozialbahncard. Okay. Ne? Okay.
Aber es gibt ja heute schon Rabatte, ne? Für Rentner, für Schüler, für Studenten und hast du ja nicht gesehen.
Ne? Oder Frühbucher, ne?
Genau. So, oder Frühbucher, genau. Ja.
So, schauen wir nochmal rein.
Aber wir müssen.
Sag. Was ich noch krass fand, war, beim Tempolimit sind sie heftiger als alle anderen, ne? Da würden AfD und FDP laut aufjaulen, oder tun sie wahrscheinlich auch, und zwar 120 auf Autobahn, 80 auf Landstraßen, 30 innerorts.
Ja.
Meine Herren, ja. Das ist schon wirklich bemerkenswert, ja. Und spannend auch der Satz, die Pendlerpauschale wollen wir in eine sozial gerechte Mobilitätszulage umwandeln. Die hier frei werdenden Mittel werden wir in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs investiert. Das Dienstwagenprivileg wollen wir abschaffen. Jetzt kommt's, damit nicht weiterhin vor allem gutverdienende Arbeitgeber und die Automobilindustrie auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt profitieren.
Ja, guter Punkt.
Deutliche Ansagen hier auf jeden Fall. Ja.
Jetzt muss man nochmal fragen, ne? Abschließend immer, wer könnte da der Verkehrsminister werden?
Ich bin ehrlich gesagt völlig ahnungslos.
Okay. Also ich habe mal ein bisschen geguckt und den einzigen, den ich mir vorstellen könnte, weil ich so ein bisschen verfolgt habe, was der macht, ist ein Obmann im Verkehrsausschuss von den Linken. Der ist Andreas Wagner, ist Mitglied des Bundestages natürlich und ich glaube, der war irgendwie mal Sprecher oder sogar irgendwie in Bayern relativ hohes Tier. Mhm. Und von dem habe ich immer mal was gelesen zu solchen Konzepten. Also das könnte ich mir vorstellen, Andreas Wagner.
Okay. Ja, ich enthalte mich meiner Stimme.
Ja.
Gregor Gysi. Nee, Sarah Wagenknecht. Oh Mann.
Naja, letztendlich machen wir uns jetzt vor, ne? Wenn die an die Macht kämen, dann würden natürlich die Posten genauso vergeben. Und das ist ja immer das Problem im Verkehr gewesen, ne? Da war ja nie jemand dran, der Ahnung von dem Thema Verkehr hatte.
Mhm.
Vielleicht nochmal damals der Leipziger Oberbürgermeister vor einigen Jahren, aber ansonsten.
Tiefensee oder?
Ja, genau. Der hatte schon Ahnung vom Verkehr. Das war nicht schlecht, aber. Mhm. Ansonsten hast du selten mal Leute gehabt, die sagen, das ist hier mein Steckenpferd und deshalb werde ich Verkehrsminister. Und das ist halt auch schade und das merkst du halt immer wieder.
Bitter, so ein zentraler Bereich.
Absolut und wird immer wichtiger, ne? Wird immer wichtiger, gerade wenn wir über die Mobilitätswende, aber auch das Klima insgesamt reden, ne? 20%, sage ich nur. Gut, wollen wir zu den Grünen gehen?
Jawohl, die Grünen.
Ja, Daniel, was ist dein Eindruck?
Was ist mein Eindruck? Ich glaube, der hätte ich mehr erwartet. Aber willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang gerne an.
Ich habe ja eine Sache gesehen, wo ich mir daneben geschrieben habe, das klingt bedrohlich. Und zwar auf Seite 17, ÖPNV ausbauen. Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Wer sowas schreibt, der ist noch nie morgens von Buchholz nach Hamburg mit dem Metronomzug gefahren. Das kann ich sagen. Ja. Also das ist erstmal so ein Satz, so da schreibst du rein, wollen wir verdoppeln. Okay, und dazu muss der Personennahverkehr attraktiver und innovativer werden und mit dem Fernverkehr verknüpft. Aber mal ehrlich, Daniel, du als Mann der Praxis, ist das machbar? Also kann man die Kapazitäten so weit aufbohren innerhalb so kurzer Zeit?
In so kurzer Zeit ist es extrem schwierig, also gerade weil die Pendlerverkehre, die gehen ja in die großen Städte, ne? Und jetzt kommt der Deutschlandtakt, dann hast du irgendwie schon mal doppelt so viele ICEs, die auch nicht raufpassen. Das Hauptproblem in Deutschland ist ja das Mischverkehr, ne? Du hast Regionalverkehre, Fernverkehr und Güterzüge oft auf einer Trasse. Und das gibt's auch nur in Deutschland in der Form. Und leider haben alle anderen alles ausgebaut die letzten Jahre, wie beschlossen. Es gibt ja zum Beispiel diese bekannte Trasse Rotterdam-Genf, ne? Da hat Holland das ausgebaut, da hat die Schweiz das ausgebaut, da hat Italien das ausgebaut, alle fertig, wer fehlt, Deutschland hat da keinen Handschlag gemacht. Also das ist sehr, sehr schwierig und dementsprechend kannst du natürlich als Land, also nochmal Regionalverkehre sind ja bestellte Verkehre, das heißt, da könnte natürlich in deinem Fall das Land Niedersachsen sagen, in Kooperation mit Hamburg, so wir stellen hier doppelt so viele Metronomen auf die Schiene, entweder doppelt so lang oder doppelter Takt, ne? Also oder verbesserter Takt. Aber das löst ja das Problem nicht, dann stehen die vom Hamburger Hauptbahnhof
oder vor der nächsten
roten Ampel. Also genau, das ist irgendwie nicht so ganz realistisch. Das heißt, da muss man sich angucken, wie man das macht. Da müsste man sehr, sehr viel in die Infrastruktur investieren.
Ja,
das ginge dann auf Flächenkosten wahrscheinlich von irgendeiner Straße. Also man muss das ein bisschen gesamthafter betrachten. Also das ist schon...
Ich finde das populistisch, ne? So ein einfacher Satz. Oh, hier, Verdoppelung, super, komm. Bis wann? 2030? Gut, schreib auf, ne? Genau. Also so dass da hätte ich doch, also gerade von den Grünen, muss ich sagen, hätte ich ein bisschen mehr Fundament erwartet. Aber okay.
Ja. Naja, und dann bleiben wir aber bei der Bahn. Das finde ich ganz interessant. Die sagen ja, den deutschen Bahnkonzern wollen wir transparenter und effizienter machen. Mhm. Mehr Schienenverkehr neu ordnen, staatliche Verantwortung am Gemeinwohl ausrichten. Ja, das ist ganz interessant und
aber auch nicht konkret, ne?
Nicht so richtig, ne? Aber letztendlich wollen die ja trotzdem die Bahn zerschlagen, ne? Also die sagen ja relativ klar, es muss ein Netz geben, das quasi staatlich ist, ne? Dass jeder dort auch reinkäme quasi als neuer Anbieter und den Fernverkehr und den Regionalverkehr, der würde dann halt dort bleiben, also quasi privat bleiben. Ja. Wobei, was ich interessant finde, das stimmt ja auch nicht ganz. Hier steht ja eigentlich, dass der Fernverkehr nicht mehr eigenwirtschaftlich fahren soll. Das finde ich auch interessant. Ja. Also das kann ich mir als Modell noch nicht so richtig vorstellen, wie das aussehen soll. Ja. Also ich habe mir dieses Konzept, es gibt so ein Konzept Bahn, heißt das von den Grünen, das habe ich mir mal komplett durchgelesen. Da stehen interessante Ansätze drin, ne? Zum Beispiel zur Trennung von Betrieb und Netz. Das ist alles ganz interessant. Aber irgendwie, mir ist noch nicht so ganz klar, was das übergeordnete Ziel ist. Also ist das übergeordnete Ziel, dass es mehr Konkurrenz gibt? Ist das also im Fernverkehr vor allem? Ja. Und dadurch der Deutschlandtakt, keine Ahnung, nur noch jeder zweite Zug die Deutsche Bahn ist? Ist das übergeordnete Ziel, dass eigentlich alles verstaatlicht wird an der Stelle, im Sinne von, dass es sich nicht mehr rechnen muss und der Staat dann was dazulegt, also subventioniert? Dann hätten wir quasi einen regionalen und interregionalen Verkehr, der im Prinzip ähnlich aufgestellt wird, nämlich über Subventionen. Und dann könnte man auch sagen, man vergibt Konzessionen auch für den Fernverkehr, so wie das in UK ist. Mhm. Also das kann man alles machen, das steht da aber irgendwie alles nicht so ganz klar drin. Also ich stimme dir zu in diesem Gefühl, dass man erwartet sehr, sehr viel, weil das ja eigentlich so eins deren Hauptthemen ist. Aber ganz im Ernst, ich bin mir nicht so sicher, dass die selbst das so komplett durchstiegen haben. Ich glaube, wo sie sehr gut sind, ist so E-Mobilität und sowas, ne?
Ja. Hier, Thema Mobilpass habe ich als nächstes. Da haben sie ein eigenes Kapitel auf Seite 18. Ja. Mobilpass, da sollen die Angebote von 120 Verkehrs- und Tarifverbünden in Deutschland verknüpft und Sharing- und Ridepooling-Dienste so integriert werden, dass Sozial- und Umweltdumping ausgeschlossen sind. Also wir sind so ein bisschen das Thema, was wir in der vorletzten Folge hatten, dieses 1-2-3-Ticket in Österreich. Also da soll einfach mal alles zusammengefasst werden, was natürlich gut ist, weil dadurch Schwellen gesenkt werden, was natürlich extrem schwer umzusetzen ist, aber als Ziel das zu haben, ist ja bestimmt nicht verkehrt. Und sie machen es groß, ne? Sie sagen, Mobilität ist eben nicht nur Verkehrsverbund, sondern ist auch der Roller danach.
Ja. Ja, wobei ich komme da nochmal, also ich empfehle unseren Hörern, die es nicht gehört haben, sich mal das Interview anzuhören mit dem, der das in Österreich so ein bisschen begleitet.
Michael Schwendinger.
Genau, also super, super Typ, super Interview und vor allem sehr interessante Thematik auch. Und ich sage nochmal das, was ich da auch gesagt habe, so einfach ist das nicht. Und ich frage mich, Mobilpass oder Mobilitätspass ist ja schön und gut, aber welches Problem löst das wirklich? Ja, also ich glaube nicht, dass dadurch mehr Mobilität geschaffen wird, erstmal. Und ich glaube auch, wenn man da rangeht, das ist halt Pandora's Box, ne? Also
dieses ganze
Vertriebsthema, das ist halt Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man dann irgendwann mal nachgelagert machen. Aber das ist irgendwie nicht das Hauptthema der Regierung aus meiner Sicht. Ja.
Was da auch drin steht, also in der Hinleitung zu diesem Thema Mobilpass steht drin, wir wollen die deutsche Mobilitätswirtschaft zum Vorreiter für neue Mobilitätslösungen machen und die Chancen, also der Digitalisierung für eine Verkehrswende nutzen. Da dachte ich so, deutsche Mobilwirtschaft zum Vorreiter für neue Mobilitätslösungen, so schon mal was von Uber und Tesla und Hyperloop gehört. Ja. So, also viel Spaß beim Hinterherschwimmen, ne?
Also ja, wir waren das ja alles, ne? Also nimm mal Transrapid, irgendwie die ganzen regenerierbaren Energie. Wir waren überall Vorreiter, haben das überall runtergefahren. Und übrigens, man sollte auch nicht vergessen, wer damals in der Regierung war, ne? Das waren nämlich die Grünen. Und von daher, das ist alles so ein bisschen schwammig, ja. Ja. Und auch, um da mal bei zu bleiben, hier Kurzstreckenflüge wollen wir bis 2030 überflüssig machen, indem wir die Bahn massiv ausbauen. Ja, da kommen wir wieder zu dem gleichen Thema. also A, was sind Kurzstreckenflügen, sollte man mal definieren. Und das Witzige ist, diesen Satz zum Beispiel, Lufthansa und alle anderen Airlines in Europa würden sagen, super, mach das bitte, weil das rechnet sich für uns nicht. Seit über 20 Jahren versucht die Lufthansa mit der Deutschen Bahn da Kooperation einzugehen. Und das klappt halt nur bedingt, weil die Kapazitäten sind nicht da. Ja? Also von daher massiv ausbauen. Was heißt denn massiv ausbauen? Neue Infrastruktur oder heißt das einfach mehr Züge fahren? Mehr Züge fahren, dann haben wir das gleiche Problem, was wir eben im Regionalverkehr beschrieben haben. Also das ist kein Konzept. Ja? Und dann danach, da muss ich echt ein bisschen lachen. Die Zahl von Langstreckenflügen gilt es zu vermindern und das Fliegen gleichzeitig zu dekarbonisieren. Ich glaube, du und ich, wir gehören auch zu denen, die wahrscheinlich mal gerne irgendwo hinfliegen. Und wahrscheinlich ist es so, dass das, dass das grüne Klientel das auch ganz gerne macht, ne?
Ach, das also, glaube ich nicht. Also die meisten Flieger, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man liest es ja immer wieder, dass die grünen Wähler die Flugweltmeister sind, ne?
Ja, das glaube ich ist ein Gerücht, das wurde auch mal widerlegt, also man sollte den Grünen da nicht Unrecht tun, aber ja, ist richtig. Ich glaube aber nicht, dass das Ziel ist, irgendwie weniger Langstreckenflüge zu haben, weil die reich sind, können sie jetzt auch in Zukunft leisten. Das Thema ist mehr, man muss das Dekarbonisieren ist richtig, ja. Dass man sich anguckt, wie kriegt man das klimaneutral hin. Alles andere ist aus meiner Sicht utopisch, ne? Also verbieten, man muss es vernünftig bepreisen, man muss neue Antriebe schaffen und dann kann das auch funktionieren. Was ich dagegen gut fand, ist, ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Ja, das finde ich.
Genau, habe ich ja auch, genau, haben wir auch angemalert. 130 auf Autobahnen. Schon mal was von Vision Zero gehört? Die werden wir auch bei der SPD nochmal sehen.
Ja.
Sagte das was?
Ja.
Ich kannte das vorher nicht. Da gibt es irgendwie null Verkehrstote, ne?
Genau.
Oder so.
Ja.
Das ist natürlich ein krasses Ziel, wo man sich fragt, also klar, das Ziel ist natürlich gut, aber ist schon nicht ganz leicht. Dafür brauchst du vor allem erstmal Zero Idioten im Straßenverkehr, um eine Vision Zero umzusetzen.
Da hast du schon verloren, genau.
Ambitioniertes Ziel. Was ich noch ganz interessant fand, den Satz, also vielleicht auch nochmal jetzt hier wegen PKW und so weiter. Hier steht, nur so als Statement, also wir brauchen neue Prioritäten. Deutschland braucht eine Infrastrukturentwicklung, die an den Zielen der Mobilität für alle und an Klimaneutralität ausgerichtet ist. Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und PKW-Verkehr gefördert. Das ist schon richtig, ne? Also auch nochmal so zur Bewusstseinswerdung. Und ich habe gerade so eine schöne Grafik gesehen, gepostet übrigens auf dem LinkedIn-Account der Mobility Allstars. Da war mal so eine Wohnung exemplarisch dargestellt oder ein Haus, wie der Grundriss wäre, wenn wir dort dem Auto den gleichen Raum einräumen würden, wie so im öffentlichen Bereich. Und dann wäre das so, dass die Garage quasi mit Abstand das größte Zimmer wäre und alle anderen müssen sich so ganz klein daneben irgendwie einordnen. Also auch da gilt es natürlich, altes Denken aufzubrechen.
Absolut, ja. Und das, was ich sonst noch interessant fand, ist das Thema Fahrrad, ne? Hier steht was von Fahrradnetz für ganz Deutschland. Das ist aus meiner Sicht dann auch nicht so wirklich konkret, aber das ist natürlich wichtig, dass das bei den Grünen drinsteht. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir gehen jetzt sehr hart mit den Grünen, ne, ins Gericht hier. Mhm. Liegt aber natürlich daran, dass die Grünen eigentlich die ersten waren, die über solche Themen überhaupt gesprochen haben.
Also das waren die Wegbereiter.
Sagen.
Naja.
Und ich glaube, der Grund, dass wir heute über 6 verschiedene Parteien reden können, die solche Sachen in ihrem Programm haben, muss man ganz klar sagen, haben wir den Grünen zu verdanken. Ansonsten wird da gar keiner drüber reden. Ne?
Das ist auch der Grund, warum man gefühlt so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dieses Programm liest und sagt, boah, unkonkret, schwammig.
Genau.
Weil man natürlich von denen aufgrund ihrer Vorleistung einfach auch ein bisschen mehr, also ich hätte da einfach ein bisschen mehr erwartet als so warme Worte, sondern wirklich konkret innovative Lösungen, wo man sagt, ach cool, ja, super, neuer Gedanke, befruchtet mein Denken, aber das finde ich ist in diesem Bereich des Wahlprogramms, mir sind eher die Füße eingeschlafen.
Ja genau, da steht nichts drin, was nicht auch bei den anderen steht und das ist ja genau das Problem. Ne?
Genau, also, alle haben sie eingeholt, Mist.
Ja, das ist tatsächlich so. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Grünen sind nach wie vor aus meiner Sicht keine Experten im Verkehrsbereich. Ja? Das ist eigentlich ein bisschen erschreckend, weil der Cem Özdemir, der ist ja der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, also der müsste eigentlich schon irgendwie ein paar andere Themen kennen.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen schwach. Aber das beantwortet vielleicht auch direkt die Frage, wer da was werden
kann. Ich wollte gerade sagen, tolle Überleitung, Özdemir oder Hofreiter?
Ja, ich glaube, Hofreiter, der ist sehr ambitioniert und der hat da, glaube ich, auch Bock drauf. Aber ganz im Ernst, also der hat gute Lobbyisten um sich rum und der lässt sich gut beraten zu dem Thema und schreibt das alles genauso auf, wie die das wollen. Aber er selbst hat da jetzt keine riesigen Kenntnisse zu. Und Cem Özdemir, natürlich, wenn du da sitzt, ne, dann kriegst du viel mit. Aber der ist jetzt von Haus aus auch kein Experte auf dem Gebiet.
Ja, das fehlt dem. Das habe ich auch vernommen. Ja, ja. Genau. Haben wir sonst noch wen, der da verkehrstechnisch stark ist?
Das sind, also ich kenne keinen, ne? Das ist kein gutes Zeichen, aber machen wir uns nichts vor, wenn die rankommen, dann wird es einer von den beiden.
Gibt es nicht in irgendeinem Konzern vielleicht jemanden, der in einer hohen Position ist, vielleicht bei der Bahn, wo du weißt, das ist ein Grüner?
Also na, es gibt Grüner? Den Chef von Flixbus, ne? Der ist...
der Schwemmlein, ne?
Genau, der ist sehr
der
engagiert.
Der kommt aus der grünen Regionalpolitik,
ja. Genau, ja. Deshalb, du wirst ja garantiert irgendwann auch was zum Thema Fernbusse finden. Aber... ja, ich glaube aber nicht, dass, also ich weiß nicht, er hat, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, da auch irgendeine Position zu übernehmen. Aber dass jemand, ich sag mal, Verkehrsminister wird, der vorher noch nie in der, ich sag mal, zumindest in der Politik mit der Funktion war,
naja, das ist immer sehr schwierig, ne?
Ich glaube, das
und vor
ist
dem Müller Behörde,
damals gelungen, aber das passiert nie wieder. Ja.
Wem? Entschuldigung?
Dem Müller, unserem Verkehrsminister
damals. Naja, und vor allem eine Behörde musst du anders leiten
als ein Startup.
Ja, soweit, ne?
Genau.
Daniel?
Ja, dann irgendwie interessant, ne? Beides überraschend, finde ich.
Wir hoffen, dass die CDU jetzt für die nächste Folge ihr Wahlprogramm endlich mal fertigstellt, denn noch liegt es nicht vor, so viel wir wissen. Nee. Also Stand heute der Aufnahme.
Genau.
Aber das wird schon noch werden.
Das denke ich auch. Und dann gucken wir uns das nächste Mal die beiden Regierungsparteien an.
Genau. SPD und CDU stehen dann auf dem Prüfstand. Vielleicht noch kurz der Hinweis, bitte, wir freuen uns drüber, wenn dieser Podcast geliked wird, bewertet wird, zum Beispiel bei Apple Podcast, wenn man ihn weiterempfiehlt an Freunde und, denn wir wollen Mitstreiter haben für die Mobilitätswende und Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn dann kommt es wirklich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also Daniel, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hau rein, schönen Tag dir.
Gleichfalls, mach's gut, ciao.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.